Herr Staatsanwalt Münch, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Duri.
Habe ich jetzt gerade einen Straftat gemacht, wenn ich dich als Staatsanwalt Münch bezeichne?
Bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, bei der Anwalt gibt es etwas, oder?
Also im Anwaltsgesetz, § 42, Anmaßung der Berufsbezeichnung. Also wenn du dich jetzt selber würdest als Rechtsanwalt bezeichnen, obwohl du das nicht bist, könnte man dir einen Buß geben bis 5'000 Stutz.
Genau, ich weiss es jetzt nicht genau, wie es ist, wenn ich dich jetzt würde als Staatsanwalt bezeichnen, mache es jetzt noch nicht, bevor wir die Rechtslage abgeklärt haben. Aber 287 gibt es noch die Amtsanmaßung im StGB. Und der wäre in rechtswidriger Absicht die Ausübung von einem Amt, sich anmaßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, also das Vergehen gemacht. Aber wir nehmen es jetzt ja nicht.
Wir nehmen nur die Sicht.
Wir nehmen die Sicht.
In unseren kühnsten Träumen, wenn wir Staatsanwälte sind. Augen rollen.
Nein, kannst du fangen nochmal an.
Nein,
das ist ein ganz schwieriges
Kapitel. Nein. Ist natürlich völlig falsch interpretiert von mir. Also, heute Thema Unverwertbarkeit von Beweismitteln.
Artikel 141. Und ich bin wirklich mal froh, dass wir endlich mal zu Wort kommen und dass wir die völlig verfehlte Kritik von diesen immer gleichen Nörgler und Uri und dem Gregor endlich mal aufnehmen können. Ich meine, es steht im Gesetz und dann fabulieren sie immer über den Rechtsstaat, aber sie kritisieren es immer nur und berufen sich immer nur dann auf den Rechtsstaat, solange es ihnen in den Kram passt. Und dann ist mal ein kleines Artikel, passt ihnen nicht, und dann ist auf einmal alles anders. Es steht im Gesetz.
Also wir haben die Verletzung von Verwertbarkeitsvorschriften. Das ist der Absatz 1. Und das führt zu absoluter Unverwertbarkeit von den Beweismitteln, auch mit Fernwirkung.
Genau. Also, wenn es der 140er ist, Drohung, Gewalt, Täuschung etc. Und wenn es halt explizit auch im Gesetz steht. Also, ganz einfach. Wenn es im Gesetz steht, das ist unverwertbar, dann ist es unverwertbar, wenn man die Regel bricht. Bei all diesen Gültigkeitsvorschriften steht im Gesetz ja nicht, es sei unverwertbar, wenn man es bricht. Also sollen Sie mal aufhören, das ständig zu kritisieren?
Jetzt muss man sagen, wenn man den Absatz 4 vom 141er anschaut, stellt sich die Frage, ob das Fernwirkungsverbot absolut gilt oder ob man auch beim 141 Absatz 1 eine Wertung vornehmen kann. Und wenn man jetzt die Revision anschaut, wo ansteht, ich habe noch schnell das ausgedruckt, das ist verabschiedet von der Räte. Sein Krafttreten ist noch nicht bekannt, aber da gibt es einen neuen Absatz 4.
Doch, sein Krafttreten ist fast sicher der 1. Januar 2024.
Ja. Da gibt es einen neuen Absatz 4, der heisst dann, ermöglicht ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehenden Beweiserhebung möglich gewesen wäre. Also in der neuen Rechtslage wird sein, dass man wie beim Absatz 2 vom 141 schaut, ob Beweiserhebung möglich gewesen wäre.
Genau, das ist der hypothetische Ermittlungsverlauf,
ja,
den man sich darstellt.
Aber eben, da haben wir aber eine Änderung von der Rechtslage und das Bundesgericht hat für den Absatz 1 bis heute offen gelassen. Also es war eine umstrittene Rechtsfrage, die jetzt der Gesetzgeber geklärt hat.
Gut.
Dann haben wir im Absatz 2 Verletzung von Gültigkeitsvorschriften.
Genau.
Also da haben wir eine gelockerte Fernwirkung und eine relative Unverwertbarkeit von diesen Beweismitteln.
Oder es soll nicht einfach immer zu einem Verbot von der Verwertung führen. Was ist passiert sonst? Sonst haben wir eine Überspitzung von der Formvorschriften auf Kosten von der Verbrechensaufklärung. Und das ist richtig, das hat sich der Gesetzgeber gut überlegt und hat das einen bewussten Entscheid getroffen pro materielle Wahrheit, kontra das ständige Genörgle und das Zuwarten von der Verteidigung bis zum allerletzten Augenblick, um die kleinsten Fehler zu bemängeln und das so spät wie möglich. Ich finde das sowieso treuwidrig, wenn die Verteidigerinnen und Verteidiger so lange zuwarten und ganz am Schluss vom hohen Ross oben aber sagen, oh, das und das haben wir übrigens falsch gemacht, ohne im ganzen Vorverfahren einmal müssen Verantwortung übernehmen für wirklich teilweise ganz schwierige Vorgänge.
Also, dann Absatz 3, dort haben wir die Verletzung von Ordnungsvorschriften und das beeinträchtigt die Verwertbarkeit der Beweismittel nicht.
Genau, ja.
Also, da haben wir als Staatsanwalt kein Problem, wenn wir Ordnungsvorschriften verletzen.
Ja, nein, ich glaube, du hast es noch nicht ganz begriffen. Das Gesetz sieht einzeln für gewisse Regelungen vor, explizit im gleichen Artikel, hey, Wenn er diese Regeln verletzt, ist es nicht verwertbar. Das sind klare Handlungsanweisungen vom Gesetzgeber an die, die das Gesetz ausführen und auslegen müssen. Und wenn es halt nicht drin steht, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass es trotzdem nicht verwertbar sein soll? Also der Gesetzgeber hat im 141 Absatz 2 nur richtig gemacht. Sie haben einfach festgehalten, hey, im Fall, wenn es um die schweren Sachen geht, dann können wir nicht einfach die kleinsten Verletzungen und die kleinsten Verfehlungen retrospektiv betrachtet auskosten, damit die schwersten Kriminellen davonkommen.
Also, nochmal schnell zu der absoluten Unverwertbarkeit, wo wir ja referentieren auf den Artikel 140. Muss ja eigentlich sehen, unsere Arbeit an sich als Staatsanwalt beinhaltet ja Sachen wie Drohung. Also man droht eine polizeiliche Vorführung an. Oder man hat Drohungen, falls er ein falsches Zeugnis ablegt. Also es ist ja eigentlich unserem Job immanent, in einem gewissen Bereich auch zu drohen.
Das gehört Androhen. Ja. Aber das ist immer gerechtfertigt oder Gesetzestext.
Oder auch, man täuscht auch ein Stück weit, indem man zum Beispiel keine Überwachungsmassnahmen anordnet. Also es ist schon ein schmaler Grad, wo wir uns drin bewegen. Weil wir sind ja eigentlich von Amtes wegen, ist unsere Arbeit ja auch vorgegeben, dass wir mit gewissen Elementen arbeiten, die gleichzeitig aber auch durch das StGB unter Strafe gestellt sind.
Ja gut, aber jetzt redest du natürlich eben von heimlichen Überwachungsmassnahmen und von einer Gewährleistung von einem Vorgang. Also man muss ja den Betroffenen können androhen, dass es klifft und tätscht, wenn es nicht von sich aus kommt. Sonst können wir ein Strafverfahren gar nicht führen.
Nein, eben, also, ja. Nein. Aber ich sage nur, als Staatsanwalt bist du auf dem schmalen Grad. Einerseits sagt der Gesetzgeber, das ist Teil von deinem Job, anzudrohen, Teil von deinem Druck, sind Zwangsmassnahmen. Und wenn du dann vielleicht ein bisschen übrig kippst, dann sollst du strafbar sein.
Genau, und genau das haben sie, denke ich, hat der Gesetzgeber in seiner Weisheit eben auch gedacht, dass man eben ab und zu ein bisschen übergehen und dass es nicht gerade, wenn dann in strafbarer Weise erhobene Beweismittel, dass wegen dem nicht gerade der ganze Fall zusammengeht.
Gut, jetzt ganz wichtig ist, dass du als Steher weisst, bei welchen Aspekten musst du wirklich die Finger drauf haben, weil die Formvorschriften absolut gelten. Also das wäre zum Beispiel bei den Teilnahmerechten der Parteien. StPO 147.
Ja, gut, aber dort haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das nicht so ganz ernst muss nehmen.
Ja, gut.
Aber dann trennen wir die Verfahren einfach und dann geht das wieder tipptopp.
Ja, gut. Das ist ein schöner Ausweg. Aber wenn wir nicht trennen, wenn wir uns an die Grundidee von der StPO halten und nicht trennt die Verfahren durchführen, dann müssen wir Teilnahmerecht gewähren.
Nein, dann gehen wir es wieder zurück zum Polizisten, ein bisschen polizeiliches Ermittlungsverfahren untersucht machen, zur Ergänzung der Ermittlung. Das finde ich jetzt auch kein Problem.
Also gut.
An dem ist es jetzt noch nie gescheitert. Ich mache das gleich wie früher unter der Zürcherischen StPO. Ja, der Staatswahl, aber das ist ja so.
Also, dann ganz wichtig ist, dass man die Beschuldigten richtig belehrt. Das ist StPO 158, also Hinweis auf die Aussageverweigerungsrecht, Hinweis, dass dürfen den Übersetzer nehmen und Hinweis, dass sie Recht auf einen Beizug von der Verteidigung haben.
Ja, das finde ich wichtig, natürlich, und das denkt man eigentlich immer, weil das hilft uns ja das Abmischen von der Formular, das ist ja automatisch drin. Ich habe dann auch ein suffisantes Lächeln von der Beschuldigten oder gerade von der Verteidigung nicht so gern, wenn bei einer schweizerdeutsch sprechenden beschuldigten Person fragt nach einer Übersetzung. Und zwar natürlich kann er Deutsch, aber ich meine, wir müssen das machen, wenn wir den Hinweis nicht bringen, dann haben wir auch ein Problem mit der Verwertung.
Dann bei Zeugeneinvernahmen ist es ein bisschen anstrengend, all die Hinweise und Belehrungen, die man machen muss, aber die sind auch zentral für die Verwertbarkeit. Das ist dann StPO 177.
Ja, das ist ein Elend. Also, da hat man teilweise nur schon 20 Minuten, bis man das in einer einigermaßen verständlichen Sprache der beschuldigten Person erklärt hat.
Und ich bin überzeugt, die verstehen das nicht. Das ist viel zu kompliziert.
Dann
ist auch wichtig, dass man einmal Genehmigungen vom ZMG einholt, sei es, dass man Post- oder Fernmeldeverkehr überwachen will, oder mit technischer Überwachungsgerätschaft oder bei verdeckten Ermittlungen. Dann zu der relativen Unverwertbarkeit. Dort ist dann eben die Abwägung zu machen, ob die Verwertung für die Aufklärung von einer schweren Straftat unerlässlich ist. Dann sind wir eben bei den Punkten, wo wir uns als Strafverfolgungsbehörde auch strafbar machen können. Und das nicht zu einer absoluten Unverwertbarkeit führt.
Ja gut, aber das sind eher die seltenen Fälle. Wichtiger ist schon dort, dass wenn es halt einmal passiert, dass man eine Gültigkeitsvorschrift verletzt in einem jahrelang geführten Vorverfahren, teilweise hochkomplex, dann ermitteln wir 3 oder 4 Jahre und dann soll so eine einzige Verletzung oder eine mögliche Verletzung von einer Gültigkeitsvorschrift soll alles zusammenfallen. Da hat man eben geschaut, dass das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung die private Interessen der betroffenen Person an der Nichtverwertung überwiegt. Umso schwerer der Vorwurf ist, und ich weiss nicht, was Verteidigerinnen und Verteidiger da nicht begreifen. Also, sie sollen dann einfach einmal selber betroffen sein von so einer Straftat und dann möchte ich sie dann sehen, wie sie hochhalten, dass man in diesem Fall den Täter oder die Täterin davor springen
hat. Ein Beispiel wäre die Aufnahme von unbefugten Gesprächen. Ich hatte mal einen Fall, wo der behauptete Geschädigte hat das Gespräch aufgenommen, wobei im Hintergrund eine Polizeiaktion gestanden ist. Und dann habe ich mich auch gefragt, irgendwie muss er das auch mit dem Steher abgesprochen haben.
Ja gut, also ich spreche mit den geschädigten Personen meine Ermittlungsmassnahmen eigentlich nie ab. Also ich finde, das ist jetzt wieder das Hirngespinst von der Verteidigung, da gerade eine Verschwörung zu sehen zwischen Staatsanwalt und geschädigten Vertretung. Genau das habe ich gemeint, genau das regt mich auf an diesen Podcast, dass es immer so das Misstrauische ist gegenüber der Strafverfolgungsbehörde wirklich. Gut. Und ich meine, und ich finde sie auch noch schön, oder? Rechtswidrig erlangte Beweismittel von Privaten gehen ja nicht unter den 141er, richtig?
Also das ist ja in der StPO nicht geregelt.
Ist nicht geregelt, oder? Ich bin klar der Meinung, das gilt ja nicht. Also da kann mich geschädigte Person gerne mit Beweismitteln bedienen, die nicht ganz klar ist, woher das kommt.
Also die Strafverfolgungsbehörde hätte das selber auch müssen erlangen und es muss wieder eine Interesseabwägung vorgenommen werden.
Genau, das ist wieder der hypothetische
Mittel. Das ist dann der Dashcam-Entscheidung.
Aber es hat mich ja schnell herbegründet. Oder muss ja nur ein Katalogdelikt sein? Und da kann man sagen, ja, in dem Fall hat man sicher auch Abhörungen gemacht, etc. Und dann hat man den hypothetischen Ermittlungsverlauf ziemlich schnell dabei. Und Gericht folgt einem ja zum Glück eigentlich durchwegs. Sowieso schön, wie man spürt, dass Gericht und die Staatsanwaltschaft doch beide am gleichen Strick ziehen und wirklich sich einsetzen für das öffentliche Setzen, für die Wahrheitsfindung und nicht man geht ein Gag gerade auf eine Unverwertbarkeit schliessen.
Dann haben wir relative Unverwertbarkeiten. Zum Beispiel, wenn man Einvernahme macht vor der Bestellung von der notwendigen Verteidigung, dann kann aber die beschuldigte Person auf die Wiederholung verzichten.
Genau.
Das steht bei 131.
Ja, zum Beispiel auch, weißt, wenn man mal vergisst, das Protokoll zu unterzeichnen. Wenn es infidieren ist, ja, glaube ich, sogar nur eine Ordnungsvorschrift, aber wenn man mal so ein Protokoll vom Belastungszeug, wenn man das halt einfach vergisst, im Stress zu unterzeichnen, man hat nur einen Systemausdruck oder so, meine, das ist eine Gültigkeitsvorschrift, oder? Das steht ja nicht, das ist dann absolut unverwertbar. Das ist dann schon wichtig, wenn es um einen Mord geht oder um ein Kapitalverbrechen, dass selbst das nicht unterzeichnete Einvernahmeprotokoll halt kann verwertet werden.
Ja, Kollege Staatsanwalt Münch, ich sehe dir klingt der Rollenwechsel blendend. Du wärst ein Teufel als Staatsanwalt. In welcher Abteilung würdest du arbeiten?
Keine Ahnung.
Also, wenn wir Staatsanwalt werden, müssen wir darauf bestehen, dass wir zumindest in der gleichen Abteilung sind, oder? Dass
interne Untersuchungen.
Interne Untersuchungen. Oh, ja. Wir bewerben uns sofort.
Genau.